Ja, wir starten in unsere neue Predigtreihe, das Bilderbuch Gottes. Mir hat dieser Titel einfach mega gut gefallen. Es geht um die Gleichnisse von Jesus im Matthäusevangelium. Und gleich zu Beginn die Frage, was sind Gleichnisse denn eigentlich? Gleichnisse oder in Gleichnissen hat Jesus Bilder aus dem Leben und dem Alltag der Menschen verwendet, um geistliche Wahrheiten durch sie zu veranschaulichen, sodass die Zuhörer sie besser verstehen konnten, dass sie das Geistliche besser greifen, besser in ihren Alltag holen konnten. Und mitten im Predigttext für heute aus Matthäus 13 wird Jesus gefragt, warum er in Gleichnissen spricht. Und dann heißt es da das Folgende. Deshalb rede ich in Gleichnissen, denn die Menschen sehen, was ich tue und sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage und hören und begreifen doch nicht. Damit erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Ihr werdet hören und doch nichts verstehen, sehen und doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Aber ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Augen sehen und eure Ohren hören. Hören und doch nicht verstehen. Sehen und doch nichts erkennen. Harte und gleichgültige Herzen, schwerhörig und mit verschlossenen Augen. So beschreibt dieser Text die Menschen. Jesus möchte helfen, Jesus möchte heilen, wenn sie bereit sind, ihre Ohren aufzutun, ihre Herzen weit zu machen, wenn sie bereit sind, hinzusehen, was Gott ihnen zeigen möchte. Wenn wir bereit sind, unser Herz weich zu halten und einen verständigen Geist haben wollen. Und ich möchte gern kurz beten. Jesus, ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns Augen gibst, die sehen, die mehr sehen als das, was mit natürlichen Augen vorhanden ist. Ich möchte beten, dass du uns Ohren gibst, die hören, was du sprichst. Und ich bete um die Bereitschaft, danach zu handeln. Und ich bete um weiche Herzen, die sich bewegen lassen von dir für das, was deine Anliegen sind, für die Dinge, die auf deinem Herzen sind. Und ich bete für mich und für uns alle um einen verständigen Geist, der wirklich aufnehmen kann, was du tust. Danke, Jesus. Als ich so am Vorbereiten war gestern und an diese Stelle mit diesem weichen Herz gekommen bin, hatte ich einen Eindruck von Menschen, die heute auch da sind, die wie Unvergebenheit in sich tragen. Und ich hatte den Eindruck, dass es gar nicht unbedingt was ist, was so nach außen sichtbar ist, weil man gelernt hat, das auch ein bisschen zu verdecken, aber dass es dennoch da ist. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass Jesus diese Person heute Morgen wirklich berühren möchte. Dass er da, wo Unvergebenheit in dir ist, dass da, wo vielleicht Dinge verbittert sind und wo sich eine gewisse Herzenshärtigkeit festgemacht hat, dass Jesus da in einer ganz neuen Weise reinkommt und dich berühren möchte. Wir haben heute im Abendmahl gefeiert, dass Jesus uns unsere Schuld vergeben hat. Und dadurch sind wir fähig geworden, auch anderen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Es geht nicht darum, dass wir das aus eigener Kraft tun, sondern wir müssen uns dazu entscheiden, das zu wollen. Und es reicht dabei, wenn wir sagen, Jesus, ich kann es aus eigener Kraft nicht. Ich sehe, da gibt es Unvergebenheit, ich trage Verbitterung in mir, aber ich möchte das nicht. Ich lasse das los, ich gebe es an dich ab. Bitte komm und hilf mir. Vergib mir meine Schuld und hilf mir, denen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Und wenn dich das betrifft, darfst du gerne nach dem Gottesdienst auch zu mir kommen. Ich würde mir gern Zeit nehmen, mit dir zu beten, weil ich glaube, dass Gott wirklich da in der Tiefe heute auch Dinge tun möchte. Und wenn Gott redet, dann handelt er. Und ich will dich da wirklich einladen, das nicht vorbeigehen zu lassen, sondern da mal wirklich zu schauen, wenn es da was gibt und du weißt das. Ich habe das Gefühl, es geht vor allem um Verletzungen im Bereich von Familie auch. Genau, ich glaube, dass Gott da heilend hineinwirken will. Der Text für heute, Matthäus 13, 3 bis 23. Ich lese. Was er ihnen zu sagen hatte, erklärte er durch Gleichnisse. Ein Bauer ging auf ein Feld, um Getreide zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie konnten keine starken Wurzeln bilden und verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp, doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden und brachten das 160- und 30-fache der Aussaat als Ertrag. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Jesus erklärt das Gleichnis von der Aussaat. Euch will ich nun das Gleichnis von den Bauern erklären, der Getreide aussät. Manche Menschen hören zwar die Botschaft vom Reich Gottes, verstehen sie aber nicht. Dann kommt der Teufel und reißt sie aus ihren Herzen. Bei solchen Menschen ist es also wie bei den Körnern, die auf den Weg fallen. Andere Menschen sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums ersticken diese bald wieder, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht 160 und 30-fach. Ein sehr bekanntes Gleichnis. Und ich habe mal 4 Überpunkte aus den einzelnen Samen abgeleitet. Der erste ist, lass dich nicht bestehlen. Das erste Bild spricht von dem Samen, der auf den Weg fällt und direkt von den Vögeln wieder weggepickt wird. Und Jesus erklärt es, dass er sagt, es ist wie bei einem Mensch, der die Botschaft hört und dann kommt der Teufel und reißt diese Saat wieder aus. So, und kennen wir das nicht alle? Wir hören was Gutes, es gibt etwas, das uns in der Tiefe berührt und wir kommen heim und es geht irgendwie weiter und ins Nächste. Und ganz schnell sind diese guten Dinge, die da eigentlich in uns gesät wurden, auch schon wieder weg oder schon wieder vergessen. So, ich glaube, es ist wichtig, uns bewusst zu machen, dass wenn etwas Gutes in unser Herz gesät wird, dass es jemand gibt, der Interesse daran hat, dass diese Saat nicht aufgeht. Und deswegen sollten wir alles dafür tun, diese Saat zu bewahren, zu bewässern, zu düngen, dass das, was Gott in unser Leben gesprochen hat, dass es aufgehen kann. Ich glaube, dass wir die Wahl haben und dass es wichtig ist, uns dafür zu entscheiden, dran zu bleiben und die Saat aufgehen zu sehen. Der zweite Gedanke ist, bilde deine geistlichen Wurzeln aus. Im zweiten Bild spricht er ja über die Körner, die auf felsigen Grund fallen, wo es nur wenig Erde gibt. In der dünnen Erdschicht geht die Saat zwar schnell auf, aber als die Sonne aufgeht, vertrocknen die Pflänzchen, weil sie keine Wurzeln gebildet haben und verdorrt sind. Und Jesus erklärt das Bild und sagt, es ist ein Bild für Menschen, die voller Begeisterung die Botschaft Gottes annehmen, aber weil ihr Glaube keine Wurzeln gebildet hat, hat er keinen Bestand. Und dann sagt er, wenn solche Menschen in Schwierigkeit gekommen, wenn es mal ein bisschen Gegenwind gibt oder vielleicht sogar Verfolgung gibt, dann klappen sie wie weg. So, wenden sich wieder davon ab. Der Text spricht also von einer oberflächlichen Begeisterung, die keine Substanz hat. Und wisst ihr, ich merke manchmal, wenn Leute so mega übereuphorisch sind bei irgendwem, bei irgendwas, dann bin ich immer ganz vorsichtig innerlich. Weil die Leute, die super schnell total begeistert sind, sind auch die, wenn irgendwas passiert, was ihnen nicht gefällt, sind sie gleich wieder weg. Von daher habe ich immer gemerkt, da bin ich ganz vorsichtig und ich glaube immer, ja, Begeisterung, die ist super und die brauchen wir, aber die muss gewurzelt sein. Die muss eine Substanz haben. Das ist total wichtig. Bei dem Gedanken, wenn Menschen in Schwierigkeit kommen, dass sie sich dann vom Glauben abwenden, muss ich an das Seminar mit der Sabine denken, was wir hier hatten, wo sie gesagt hat, wir müssen mal aufhören, so Mimosenchristen zu sein. Was sie damit gemeint hat, ich habe das nochmal gegoogelt, eine Mimose ist ja eine Pflanze, die sich bei leichtem Druck zurückzieht. Also die Blätter zieht sie ein, diese Blüte zieht sie ein, also wenn ein bisschen Druck kommt, dann ist sie gleich weg. Und ich dachte, ja, das stimmt, wir müssen aufhören, Mimosen-Christen zu sein. Christen, die, wenn es ein bisschen schwierig wird und herausfordernd wird, gleich die Segel streichen, sondern ganz im Gegenteil. Wir sollen Menschen sein, die verwurzelt sind in Jesus, die wissen, wer sie sind, was ihre Identität ist und die standhalten können. Auch dann, wenn der Sturm tobt, auch dann, wenn es mal heftiger bläst, die umso tiefer ihre Wurzeln in Jesus graben. Wir sollten unsere geistlichen Wurzeln ausbilden. Wie tun wir das? Indem wir täglich in unsere Beziehung mit Jesus investieren. Indem wir die Beziehung zum Heiligen Geist vertiefen. Indem wir ihr Priorität geben in unserem Alltag. Indem wir Jesus suchen. Indem wir in der Bibel lesen und es zulassen, dass dieses Wort unser tiefstes Inneres durchdringen kann. Indem wir beten, mit Jesus im Gespräch sind, indem wir seine Gegenwart suchen, in der Anbetung, indem wir uns mit guten geistlichen Dingen füllen und dann, indem wir das tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Wenn dein Christsein langweilig ist, dann bin ich relativ sicher, dass es damit zusammenhängt, dass du nicht tust, was Jesus gesagt hat, was wir tun sollen. Weil wenn wir anfangen, die Dinge zu tun, von denen er spricht, die wir tun sollen, dann wirst du Gott erleben in einer ganz unglaublichen Art und Weise. Du wirst erleben, dass Gott kommt, dass er Menschen begegnet, dass er Menschen heilt, dass er Menschen befreit, dass Menschen die Liebe Gottes erleben werden. So lasst uns Menschen sein, die ihre geistlichen Wurzeln tief graben in der Beziehung mit Jesus, die standfest sind, auch in den Herausforderungen des Alltags. So, ich will uns mal fragen, wann haben wir das letzte Mal mit jemand über Jesus gesprochen außerhalb der Gemeinde? Wann haben wir das letzte Mal für jemand Krankes gebetet, der nicht zur Gemeinde gehört? Wann haben wir das letzte Mal über jemanden prophezeit, der Jesus noch nicht kennt? Und wenn das mehr als eine Woche her ist, dann haben wir was verpasst. Versteht ihr? So, ich glaube, wenn wir uns da ausstrecken nach mehr, wir werden Gott in einer ganz anderen Dimension erleben. Und das trägt dazu bei, dass unsere Wurzeln gefestigt werden, dass sie stabil werden. Und ich dachte, bei dem Beispiel, ich habe es vor vielen Jahren schon öfter mal erzählt, aber das ist einfach ein tolles Bild. Es gibt in der Karibik diesen Tabanuco-Baum. Das ist ein Baum, der dort wächst und durch die Zunahme der Hurricanes in der Karibik wurden die zunehmend entwurzelt. Und weil die Hurricanes mehr kamen, hatten die gar keine Zeit mehr, sich zu regenerieren. Und dann sind ganze Bestände auch kaputt gegangen. Und dann hat dieser Baum angefangen, eine Strategie zu entwickeln, nämlich seine Wurzeln ganz besonders tief in die Erde zu graben und unterirdisch mit den Wurzeln anderer seiner Art zu verbinden, sodass die so ein stabiles Netz unterirdisch gebaut haben, dass diese Bäume, egal wie viele Hurricanes über sie drüber gehen, in der Saison nicht mehr ausgerissen werden können. Und ich dachte, was für ein genialer Baum und was für ein starkes Bild, wenn wir unsere Wurzeln tief in Jesus graben und wenn wir unsere Wurzeln miteinander verbinden, mit anderen Christen, mit Menschen, die an Jesus glauben, dann gibt es unserem Leben und unserem Glauben eine Stabilität, dass keine Herausforderungen und Schwierigkeiten, kein Sturm, keine Verfolgung uns entwurzeln kann. Ich liebe diesen Baum und dieses Bild, ich finde es ganz stark und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir unsere geistlichen Wurzeln ausbilden, dass wir nicht zu denen gehören, die, wenn die Sonne kommt, vertrocknet alles, weil da keine Wurzeln in die Tiefe sind, die Stabilität geben. Der dritte Gedanke ist, lass nicht zu, dass Sorgen oder Reichtum dich gefangen nehmen. Im dritten Beispiel spricht er über den Samen, der ins Dornengestrüpp fällt, sodass die aufgehende Saat vom Dornengestrüpp überwuchert wird, bis sie erstickt. Und Jesus erklärt das Bild und sagt, es ist die, die die Botschaft hören, aber die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums ersticken diese Saat wieder, dass keine Frucht daraus entstehen kann. Und als ich so drüber nachgedacht habe, dachte ich, es ist kein Wunder, gell, dass die Bibel so häufig über den Umgang mit Sorgen spricht und über Finanzen. Weil ich glaube, dass beides, wenn wir ihnen einen zu großen Raum in unserem Leben geben, die Macht hat, uns davon abzuhalten, ein fruchtbares Leben für Gott zu führen. 1. Petrus 5, Vers 7 heißt, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und versteht mich nicht falsch, es ist nicht ungeistlich, Sorgen zu haben. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit ihnen um und welchen Raum geben wir ihnen in unserem Leben? Wir werden aufgefordert, aktiv mit unseren Sorgen umzugehen. Nicht einfach zu akzeptieren, dass sie da sind, sondern ganz im Gegenteil, sie zu nehmen, könnt ihr euch an die Predigt erinnern, und die Sorgen zu werfen auf Jesus. Weil bei ihm sind sie genau an der richtigen Stelle. Und ich glaube, je mehr Sorgen wir uns machen, desto weniger wird Glaube Raum in uns finden. Und je mehr Glauben wir haben, desto kleiner werden unsere Sorgen werden, weil einfach die Perspektive sich verändert. Und ich glaube, beim Thema Reichtum ist es letztlich dasselbe. Nicht der Reichtum ist das Problem, sondern der Umgang damit und was Geld mit Menschen macht. Wozu es uns bringt, wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, es zu haben oder die Angst, es irgendwann nicht mehr zu haben und der Fokus dann schnell eben nicht mehr bei Jesus ist, sondern bei finanziellen Dingen. In Markus 10, 25 heißt es, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in den Himmel oder in das Reich Gottes. Ein großes Tier, eine kleine Öffnung, das meint nicht diese Nadelöffnung, sondern diesen Torbogen, den es früher gab. Aber nicht unmöglich, aber schwierig, mit einem Kamel da durchzukommen. Und ich habe immer gedacht, warum ist es so? Und ich glaube, dass es so leicht ist, wenn wir viel haben, unser Herz dran zu hängen. Es geht mir ja schon mit kleinen Dingen so. Und ich glaube, je mehr man hat, man kann da sein Herz dran verlieren und man kann sein Herz daran hängen, dass es letztendlich nicht mehr bei Jesus ist, wo es sein sollte, sondern eben bei anderen Dingen. So, ich glaube, sowohl bei dem Gedanken der Sorgen als auch von Reichtum, es geht um die Frage, an wem oder was hängen wir? An wem oder an was hängt unser Herz? Ist es Jesus? Oder ist es unser Besitz? Und dann spricht der Text über fruchtbare Menschen. Sei ein fruchtbarer Mensch. Er spricht über den Samen, der auf guten Boden fällt, als ein Bild für Menschen, die Gottes Botschaft hören, sie verstehen und 160- oder 30-fach Frucht bringen. Und ganz ehrlich, so ein Leben möchte ich leben, so ein Mensch möchte ich sein und ich wünsche uns das für uns alle. Lasst uns solche Menschen sein, guter und fruchtbarer Boden. Wenn Gott spricht, wenn Gott Dinge hineinlegt, dass es aufgehen kann in uns und dass wir zu Menschen werden, die nicht nur konsumieren, sondern Menschen werden, die ganz reichhaltig Frucht bringen für das Reich Gottes. Und versteht mich auch da nicht falsch, Fruchtbarkeit hat nicht unbedingt was mit Größe oder mit äußerem Erfolg zu tun. Das wäre zu einfach. Es gibt Menschen, die haben vielleicht nie die großen Erfolge von außen gesehen, aber sie waren sehr fruchtbar für das Reich Gottes. Es geht immer darum, tun wir das, wozu Jesus uns beauftragt hat? Sind wir fruchtbar in dem, was er uns anvertraut hat? Bin erinnert worden, ich habe die Tage von Iris Global einen Clip gesehen. Ich glaube, das war über einen Missionar, der in Kambodscha unter ganz armen und auch missbrauchten Kindern arbeitet. Und er hat gesagt, es war in einem normalen Gottesdienst. Da hat er gebetet, Gott, gib mir dein Herz. Er sagt, mehr war es gar nicht. Es war dieses aufrichtige Gebet und Gott kam und hat ihm sein Herz gegeben für diese Kinder dort. Und so oft, wenn Menschen ihn besuchen kommen, sagen sie ihm, Mensch, dass du bereit bist, dieses Opfer zu bringen, da zu sein. Und dann sagt er, das ist kein Opfer, das ist ein Privileg. Wisst ihr, und der Mann sagt, keiner kennt mich, also nur ganz wenige, aber ich tue das, wozu Gott mich berufen hat. Das ist ein erfolgreicher Mensch. Das ist ein Mensch, der viel Frucht bringt fürs Reich Gottes, von dem vielleicht nie einer von uns noch mal was hören und sehen wird. Also versteht ihr, was ich meine? Fruchtbarkeit ist nicht immer zu messen an äußeren Dingen. Manchmal geht es um das, was Gott in uns gelegt hat, wo wir treu sind, wo wir dem nachspüren und wo Gott Frucht draus entstehen lässt. Oder ich habe gelesen über eine Erweckung in ach egal, ich habe den Namen vergessen, wo es war. Und da ist die Geschichte, dass ein Mensch sich von Gott dorthin berufen gefühlt hat und dorthin ist und gebetet hat und gefastet hat, aber zu seinen Lebzeiten nie gesehen hat, dass große Durchbrüche passiert sind. Mal einer oder zwei, immer so ganz klein. Und als er gestorben ist, hat sich nach ihm eine große Erweckung an diesem Ort ereignet. Wisst ihr, und nach menschlichem Ermessen, der ist wahrscheinlich gestorben und hat gedacht, irgendwie, ich habe nicht so viel bewegt. Aber wenn er das nicht eingepflanzt hätte, was Gott ihm als Samen gegeben hat, dann wäre diese große Ernte nicht entstanden. So, und ich glaube, es geht darum, fruchtbar zu sein, indem wir tun, was Gott uns beauftragt hat, indem wir Erwartung haben, indem wir treu sind und wo wir erleben werden, dass Gott es segnet. Ich möchte die Predigt nochmal zusammenfassen. Lass dich nicht bestehlen. Lass nicht zu, dass die Botschaft direkt wieder aus deinem Herzen gerissen wird, wenn du nach Hause kommst. Durch Ablenkung, dadurch ihr keinen Raum zu geben, dass Dinge nicht nachwirken können. Ich will uns einladen, unsere geistlichen Wurzeln immer mehr zu vertiefen, indem wir in die Beziehung mit Jesus investieren. Und das passiert nicht einfach. Dafür müssen wir uns entscheiden. Dafür müssen wir Prioritäten setzen. Lebe, wozu Gott dich beauftragt hat, und du wirst erleben, wie dich das festigt. Lass nicht zu, dass Sorgen und Reichtum dich unfruchtbar sein lassen für Gottes Reich, dass sie dich gefangen nehmen, sondern entscheide dich bewusst, deine Sorgen auf Gott zu werfen und ihm zu vertrauen, dass er für dich sorgt. Lass nicht zu, dass Reichtum dich abhält, weil dein Herz mehr am Besitz hängt und am Geld als an Jesus. Weil Jesus der Ort ist, wo deine tiefsten inneren Bedürfnisse gestillt werden. Und das Wichtigste: Lasst uns fruchtbare Menschen sein, Menschen mit Ohren, die bereit sind zu hören, was Gott sagt, Menschen, die Augen haben, die sehen, was Gott sieht, Menschen, die ein weiches Herz haben und bewegbar bleiben für das, was Gott tut, und Menschen, die fruchtbar sind für das Reich Gottes. Es gibt ein ganz tolles Zitat von John Piper, ich habe es an der einen oder anderen Stelle schon gelesen, wo er über fruchtbare Menschen spricht, und er sagt: Es ist erfrischend und nährend in ihrer Gegenwart. Wenn du von ihnen weggehst, fühlst du dich gesättigt. Du kommst gestärkt von ihnen zurück. Du kommst von ihnen und der Geschmack für geistliche Dinge ist in dir geweckt. Ihre Worte sind heilend und überführend und ermutigend und vertiefend und erleuchtend. In der Gegenwart fruchtbarer Menschen zu sein, hat Auswirkungen auf die Menschen in ihrem Umfeld. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Lasst uns solche Menschen sein, fruchtbare Menschen, durchdrungen von der Gegenwart Gottes und der Gegenwart des Heiligen Geistes, dass Menschen gestärkt von uns zurückkommen, dass der Geschmack für geistliche Dinge in ihnen geweckt ist. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Und wisst ihr, ein Gedanke, der irgendwie auch zum Thema passt, den ich noch anschließen möchte, ist eine Sache, die ich über die letzten Jahre beobachtet habe, ist, dass es Momente geben kann, wo Menschen wirkliche Gottesbegegnung haben. Und früher dachte ich immer, wenn solche Sachen passieren, dann müssen die Leute doch bei Jesus bleiben. Beobachtet habe ich, dass das nicht zwangsläufig so ist. Es gibt Menschen, Gott begegnet ihnen, berührt sie und es hat eine massive Auswirkung aus ihrem Leben raus. Und es gibt Menschen, die haben krasse Begegnungen mit Gott und die sind ein paar Monate oder Jahre später nicht mehr mit Jesus unterwegs. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Und ich bin so für mich zu der Antwort gekommen, dass es irgendwie immer darum geht, was machen wir mit dieser Saat, die Gott uns gibt? Ich kann, wenn wir das Beispiel von der Hayley Brown nochmal nehmen, wenn eine Begegnung mit Gott wie so ein Apfel ist, der dir geschenkt wird, dann kannst du diesen Apfel essen und genießen und das war's. Du machst die Kerne raus, legst sie auf die Seite oder spuckst sie aus und dann bleibt es einfach ein schöner Moment. Oder du realisierst, dass in dieser Begegnung eine Saat liegt, nämlich diese Kerne. Und wenn du diese Kerne nimmst und bereit bist, sie einzupflanzen, dann wird die aufgehen. Und da werden neue Apfelbäumchen entstehen, die irgendwann selbst Äpfel produzieren werden. Und wir sind nicht mehr davon abhängig, dass ständig andere uns irgendwie etwas Tolles geben müssen oder uns in irgendwelche besonderen Gottesbegegnungen führen müssen, sondern wir wissen, wir haben die Saat gekriegt von Gott und wir müssen sie einpflanzen und wir müssen sie bewässern und düngern und aufgehen sehen, und dann werden wir viel mehr solcher Erfahrungen haben. Und ich kann das wirklich aus meinem Leben sagen. In den letzten 2, 3 Jahren habe ich so viele besondere Momente der Gegenwart Gottes gehabt, wo manchmal Dinge passiert sind, die ich in dem Moment gar nicht verstanden habe, in der Fülle, was eigentlich hier passiert. Und ich habe erlebt, wie in jeder dieser Begegnungen eine Saat war, die ich wirklich versucht habe einzupflanzen und zu bewässern. Und ich merke, es ist so viel leichter mittlerweile, in so tiefere Begegnungen zu kommen, weil da einfach etwas aufgegangen ist von dieser Saat. Ja, es hat mich immer näher zu Jesus gezogen und es hat einen Hunger in mir geweckt, der sagt, ich will mehr von dir. Ich will mehr sehen für mich und auch für unsere Gemeinde und für unsere Stadt und für unser Land. Ich möchte sehen, dass Erweckung Raum nimmt in jedem Einzelnen, aber auch wirklich in einer sehr viel größeren Dimension. Und ich habe erlebt, wie diese Gottesbegegnungen genau das in mir geweckt haben. So etwas, das nicht mehr zum Schweigen zu bringen ist, ja. Einfach weil genau, es etwas ist, was Gott geschenkt hat. Und das wünsche ich uns letztendlich allen. Und dafür möchte ich gern noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Bild des Samens. Und Jesus, ich möchte beten, dass du uns hilfst, da wo es Dinge gibt, die diesen Samen klauen wollen oder ersticken wollen oder wegnehmen wollen oder unfruchtbar sein lassen wollen, dass du uns hilfst, diese Dinge zu erkennen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns in den nächsten Wochen und Monaten aufmerksam machst, wenn es solche Momente gibt. Und ich bete, dass du uns Kraft gibst und Mut, diese Entscheidung zu treffen, das nicht zuzulassen. Ich bete, dass du uns stärkst, unsere Beziehung mit dir zu intensivieren. Ich bete, dass du uns hilfst, Dinge wirklich zu bewegen und zu verinnerlichen. Ich bete, dass du uns hilfst, unser Herz an dich zu hängen, mehr als an alles andere, Herr. Und ich bete, dass du uns segnest, fruchtbare Menschen zu sein. Fruchtbare Menschen zu sein für dich und für dein Reich. Danke, Jesus. Amen.